Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast Humans Against Cyber Staffel 1, Episode Nummer 6, eine Sonderfolge. Wir haben einen Gast heute dabei. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Und moin, lieber Manuel.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend zusammen. Danke, dass ich heute dabei sein darf.
So schön, dass du da bist. Wir freuen uns total. Du hast ein mega Thema vorgeschlagen für unsere Folge heute. Es ist relevant für jedermann: Social Engineering und Gen AI. Und da werden wir viel zu besprechen haben in den nächsten 30 Minuten. Und damit alle erstmal wissen, wer du bist, würden wir uns freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst.
Danke dir. Ich bin der Manuel Blessing, bin Teamlead innerhalb der Automotive-Industrie, liebe und brenne folgende Topics. Einmal das Thema Security Architecture, also alles rund um Threat Modeling, Secure Software Engineering, Gen AI Cyber Security und vor allem auch OT Cyber Security. Im privaten Aspekt bin ich nebenberuflich als Dozent unterwegs und claime auch hier wieder zwei Themen. Einmal das Thema Cybersecurity, Wunder, Wunder. Da geht es dann Richtung Information Security Risk Management, Social Engineering, Threat Modeling, Gen AI Cybersecurity. Das sind so die Buzzwords schlechthin. Und auf der anderen Seite, was mich auch sehr, sehr begeistert, ist das Thema Modern Leadership, also moderne Führungsprinzipien, was braucht eine moderne Führungskraft in einem technischen, hochkomplexen Umfeld? Was bedeutet denn überhaupt Leadership? Und das sind so die Themen, welche mir tatsächlich Spaß machen. Danke dir.
Endlich mal einen Experten im Podcast, nicht nur uns zwei hier, ja, ne? Mal Leute, die wirklich Ahnung haben. Aber wir werden noch mal ein kleines Lexikon noch nachreichen für diese ganzen Begriffe, die jetzt gefallen sind. Für die Leute, die wir noch nicht kennen, wir werden das dann noch mal nachliefern.
Norman, jetzt stellst die Messlatte tatsächlich echt hoch.
Kein Druck, du bist.
Nein, es ist richtig toll, dass du dabei bist. Wir brauchen Leute vom Fach, die uns helfen, unsere Themen verständlich zu machen. Für jedermann, ja, weil daran hapert das, ja. Und wir haben da so eine, ja, ich sag immer so ein Mythos, Cybersecurity als Nische. Mhm. Und die Wahrheit ist ja, dass es uns alle angeht. Ja. Und ich fand, genau das war jetzt so ein schönes Ding. Deswegen super, Nermin. Wir werden genau das auch in die Shownotes packen und kurz erklären, was das eigentlich alles war. Weil Normalo kennt das nämlich nicht. Und, ja. Und so müssen wir daran, ne? Und so denken. Und ja, dein Thema Social Engineering, was du gesagt hast. Kannst du uns mal so in einfachen Worten erklären, was Social Engineering eigentlich ist?
Absolut d'accord. Und du hast gerade, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort gesagt. Erklär das so, dass es wirklich jedermann versteht. Und ich stelle mir gerade meine allerliebste Oma auf einer Parkbank vor, weil die fragt ja auch immer und so, sag mal, Manu, du sagst immer, du bist so in einem IT-Umfeld unterwegs. I don't know, was du da überhaupt machst. Und stellt euch mal vor, du sitzt auf einer schönen, sonnigen Parkbank. Und wie gesagt, neben mir sitzt meine allerliebste Oma. Und die Person beginnt mit dir ein freundliches Gespräch. Also kommt eine andere Person dazu, beginnt mit dir ein freundliches Gespräch, fragt nach deinen Namen, fragt nach deinen Lieblingskuchen und vielleicht sogar, wann du Geburtstag hast. Und du denkst dir dann, hey, was für eine nette Person, was für ein nettes Gespräch. Aber in Wirklichkeit sammelt dieser Mensch oder diese Person super wertvolle Daten und Informationen über dich. Und das widerspiegelt eigentlich das Thema Social Engineering. Wie dieses Gespräch auf der Parkbank durchgeführt werden kann. Wenn man rein formalistisch reinschaut, heißt Social Engineering nichts anderes, außer das ist eine Methodik, bei welcher jemand versucht, das Vertrauen zu gewinnen, um daraus resultierend an persönliche Daten und Informationen zu kommen, welcher derjenige dann für seine eigenen Zwecke verwenden kann. Wie zum Beispiel, jetzt gehen wir IT-technisch rein, Zugang zu irgendwelchen Accounts, zu einem Bankkonto, zu einem Facebook-Passwort, Instagram-Passwort oder. Und nochmal ganz einfach erklärt, ich glaube, das ist, als würde jemand versuchen, den Schlüssel zu deinem persönlichen oder zu eurem persönlichen Haus zu bekommen, indem er sich zum Beispiel als absolut netter Nachbar aussieht. Mhm.
Ja, aber kann man sagen, dass tatsächlich dann diese ganze Social Engineering-Thematik eher quasi die Ausnutzung von so menschlichen Charakteristiken eigentlich ist, so wie ja. Neugier oder zielt es tatsächlich einfach nur darauf ab, den Menschen irgendwas vorzugaukeln, entweder dass man halt nett ist oder dass man halt irgendwas anbietet oder dass das irgendwas von Interesse sein könnte, um darauf einzusteigen.
Ich glaube, man kann Social Engineering in verschiedenen Gruppierungen unterteilen. Einmal das Thema, so diese klassische, also jetzt gehe ich schon tatsächlich ein bisschen technischer rein, auf einer anderen Flughöhe, Thema Phishing-E-Mails, Elizitieren am Telefon oder das Thema Identitätsbetrug. Das sind so diese drei Headlines-Ebenen. Und wenn ihr mich fragt, auch jetzt in einer typischen Risikoanalyse, da schaut man immer die technischen Aspekte an. Und ich muss gestehen, das Thema Social Engineering kommt viel zu kurz. Also absolut viel zu kurz, weil wenn ich jetzt beispielsweise in eine Firma eindringen möchte, dann schaut man sich 500 IPS-IDS-Firewall-Regeln an, also auf technischer Ebene, anstatt mal einfach mal wirklich auch von außen drauf zu schauen, sag mal, wie schwer ist es denn tatsächlich, in eine Firma eindringen zu können, indem man zum Beispiel so einen Workschutz im Prinzip tatsächlich in einem netten Gespräch vermittelt und total busy wirkt und daraus resultierend Zugang zu der Company bekommt.
Aber ist es nicht paradox, weil das Teil heißt ja Social Engineering, dass man trotzdem noch irgendwie so in der Businesswelt das technologisch versucht anzugehen, obwohl es ja ein Social-Thema ja eigentlich ist.
Total, total. Und wenn du mich fragst, ich glaube, man tut viel zu wenig in den Companies und auch in privaten Aspekten. Also ich erinnere mich jetzt an den typischen Enkeltrick bei meiner Oma.
Ja.
Ich hoffe, dort kommen wir nochmal zum Sprechen, wie schnell es mittlerweile mit GenAI möglich ist, daraus resultierend wirklich innerhalb von einer 5-sekündigen Aufnahme die Stimme nachzusimulieren. Und wenn ich meine Oma jetzt anrufe und die erkennt meine Stimme, kann ich ihr ja alles erzählen, daraus resultierend.
Und das ist so brutal. Spooky, so spooky. Ja. Das wäre nämlich auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, nämlich den Kontext, nämlich ne, zwischen Social Engineering, wir wollen Informationen von Menschen ja, hinterrücks erspähen, entlocken und ja, GenAI hilft dabei ja auch noch richtig, also dass man damit auch Erfolg hat, ne? Also hast du da so Beispiele schon? Also hast du das gesagt mit der Stimme? Das kann ja theoretisch jeder.
Ja.
Auf den einschlägigen Seiten jetzt relativ einfach, wenn ich da absolut die Stimme habe, nutzen, ne?
Absolut, absolut. Also ich glaube, lass uns es mal vielleicht auch greifbar machen an zwei verschiedenen Aspekten. Einmal dieses Thema Phishing, wie schnell das mittlerweile geht. Also ich brauche fast gar keine IT-Kenntnisse mehr. Und einmal an dem Thema vielleicht, jeder von euch kennt, jetzt mache ich vielleicht ein heftiges Thema auf, aber dieses Zelensky-Video mit dem Deepfake.
Ja, das war krass.
Total crazy. Oder Elon Musk, wo er die Krypto-Plattform angeboten hat, wo er ja gar nicht gesprochen hat. Aber lass uns mal vielleicht anfangen, wenn es okay ist, für euch Richtung Phishing zu schauen. Wenn man mal echt mal überlegt, dass dieses klassische Thema Phishing, jeder von euch kennt so diese klassische E-Mail von dem nigerianischen Prinzen, glaube ich, oder afrikanischen Prinzen, so von wegen uns, hey, ich brauche $500,000, bitte überweis die. Und wenn man die E-Mail tatsächlich gesehen hat, dann hat man damals noch relativ schnell die Rechtschreibfehler gesehen. Und die Anrede hat nicht gepasst und die E-Mail, die hat schon echt ein bisschen like Spam irgendwie geklungen. Wenn ich aber heute reingehe und schreibe einen relativ guten Prompt und sage, hey ChatGPT, schreib mir doch mal eine potenzielle Phishing-E-Mail an einen PayPal-User, welcher seine Bankdaten erneuern muss, dann bekomme ich tatsächlich, oh Wunder, Wunder, eine absolut sehr, sehr coole Spam-E-Mail, in Deutsch und Englisch, komplett übersetzt, mit den detaillierten Schritten, was muss ich denn wirklich tun, Und wenn ich da noch irgendwie einen Hyperlink reinpacke, dass derjenige im Prinzip tatsächlich dann seine Anmelde- und Login-Daten dementsprechend erneuern muss, dann habe ich relativ schnell sein Login und sein Username dementsprechend durch eine Phishing-E-Mail bekommen. Und was ich noch krasser finde ist, also wir haben das tatsächlich auch mal wirklich probiert, dass wir eine Phishing-E-Mail geschrieben haben und die dann mit grafischen Elementen bestückt haben. Und dann wollte man einen Schritt weiter gehen und haben dann gefragt, sag mal, also für diejenigen, welche jetzt tatsächlich wirklich wissen wollen, wie verschicke ich denn eine Phishing-E-Mail, dann hat irgendwann ChatGPT aber gesagt, du pass auf, ich habe irgendwie die Wahrnehmung, dass du gerade was ganz, ganz Böses machen möchtest mit mir. Da handelt es um Betrug, war, glaube ich, so der Slogan. Aber wenn jemand jetzt affin ist, kennt diesen kleinen bösen Bruder, der nennt sich nämlich WormGPT, und dort bekommst du, wenn du einen Prompt schreibst, so von wegen, gib mir doch mal eine passgenaue Anleitung, wie ich eine Spam-E-Mail schreibe, bekommst du innerhalb von 5 Sekunden eine detaillierte Anleitung und sogar noch ein Video, wie verschickst du Spam-E-Mails? Und das finde ich crazy.
Ja. Das ist total crazy. Oh, Entschuldigung,
Merwin. Nein, diese Diskussion finde ich echt schön. Das eröffnet so viele verschiedene Abzweigungen, die dieses Gespräch jetzt hier nehmen kann. Aber eine Sache, die mich tatsächlich so interessiert, ist, muss denn die Phishing tatsächlich so perfekt sein? Also ich habe solche Initiativen früher mal gemacht und es war erstaunlich, wie das im Grunde genommen auch so mal ein Rechtschreibfehler ist, für manche Leute tatsächlich ja natürlicher erscheinen lässt, als wenn es so überperfektioniert richtig erscheint. Also gerade wenn es solche persönlichen Ansprachen sind. Nicht so wie PayPal von PayPal und Microsoft und Amazons der Welt. Da erwartet man sehr, sehr korrekte Sachen. Aber wenn es tatsächlich eher so quasi um diesen persönlichen Touch geht, habe ich mal so diese Erfahrung gemacht, dass es dieses ein bisschen drüber oder das Nicht-Perfekte im Grunde genommen es dann quasi menschlicher wirken lässt und die Leute dann eher geneigt sind, persönliche Sachen vorzugeben, wenn es tatsächlich eben Enkeltrick. Enkeltrick, glaube ich, keiner erwartet von seinem Enkel perfekte Rechtschreibung.
Ja.
Und es wahrscheinlich dann in der Kombination mit Bild und Stimme wahrscheinlich dann noch kompletter ist. Aber ich weiß nicht, wieso ist es aus seiner Erfahrung? Ist es so, dieses perfekte Phishing tatsächlich eher so in Richtung von Geschäftsgebaren notwendiger und tatsächlich so diese, jetzt mal, höherwertigeren Ziele anzugehen? Und im Vergleich zu denen, wie ich tatsächlich, um wieder zurück zu dem Thema Social Engineering zu kommen, wo es tatsächlich einen Menschen irgendwie triggert, ob es da auch schon so perfekt sein muss, dass ich ChatGPT, ich kann auch ChatGPT sagen, der soll Rechtschreibfehler reinstreuen, um es ehrlich zu machen. Kann ich sagen,
stell dir vor, ich bin 5.
Genau. Aber genau das ist es so. Was denkst du, wohin geht diese Reise mit Phishing?
Ich glaube, das ist zielgruppenspezifisch tatsächlich. Also welches, und ich spreche jetzt mal einfach mal Aspekt von Social Engineers, welches Zielsubjekt will ich denn angreifen? Also will ich den CEO von einer weltweiten großen DAX-Gesellschaft angreifen? Oder möchte ich tatsächlich die Privatperson angreifen? Und was will ich dann mit der Phishing-E-Mail erzeugen? Also will ich irgendwelche Bankdaten dementsprechend stehlen? Will ich irgendwelche Logins dementsprechend oder Passwords erreichen? Oder was ist so der Hintergrund? Was will ich dementsprechend erreichen? Aber ich bin bei dir. Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehler machen das natürlich schon ein Stückchen weit menschlich. Die Frage ist halt, wenn man jetzt die klassische PayPal-E-Mail hernimmt, wie hoch ist das Trust-Level? Wie hoch ist das Vertrauen, wenn ich jetzt dort grammatikalische Fehler reinsetze? Und ich glaube, in dem Kontext, also ich glaube, es ist ganz, ganz spezifisch auf das Zielsubjekt auszuüben. Wen möchte ich denn tatsächlich angreifen? Und was möchte ich denn dementsprechend erreichen? Und in einem Phishing-E-Mail kann ja auch ein Video dementsprechend platziert werden, wie ein Deepfake.
Ja, gut.
Also, aber das ist ja die nächste Steigerung, oder?
Ja. Aber das ist, wahrscheinlich einfach, je nachdem, wie, was das Ziel ist, wie du ja selber gesagt hast. Ja. Ich kenne das so aus meinem Umfeld, gerade bei meinen Eltern, die, keine Ahnung, wenn man als sie vom PayPal eine E-Mail bekommen, dass ihr Konto gesperrt wird, wenn sie sich jetzt nicht innerhalb von den nächsten 24 Stunden anmelden und ihr Passwort verifizieren. Wo ich sage, entspannt euch, ihr habt gar kein PayPal-Konto. Aber trotzdem fühlen die sich getriggert, irgendwas zu tun, weil das halt so geschrieben ist, dass man sagt, es entsteht irgendeine Art von Dringlichkeit und wenn ich jetzt nicht tue, passiert irgendwas. Und dann neigen ja durchaus Leute, tatsächlich einfach was zu tun. Also okay, ich will dieses Dringliche erstmal weghaben und kann dann später verifizieren, ob das dann irgendwie gut war oder nicht.
Ja.
Und das ist, finde ich, schon echt krass.
Bin ich voll bei dir. Und vor allem auch, also was, du hast vorher dieses gute Wort gesagt, was triggert denjenigen? Und da kommt dann halt bei mir zu dieser Fragestellung, was möchte ich ausnutzen? Ist es die Hilfsbereitschaft? Ist es das Vertrauen? Ist es Angst? Also Angst ist ja auch echt etwas, wo echt ganz, ganz viele Menschen, vor allem durch diese Corona-Zeit, extrem allergisch reagieren. Ist es Respekt vor Autorität? Und daraus resultieren, ergibt sich halt so ein Gesamtbild. Und Profis wissen halt, wo sie genau an welchen Triggerpunkt ran müssen. Hochpsychologisch eigentlich.
Gut. Ja, gerade auch innerhalb von Unternehmen wieder, ne? Wenn dann von deinem Chef eine Nachricht kommt und du bist vielleicht eh gerade in einer gestressten Verfassung oder fühlst dich gerade nicht so selbstbewusst und der fordert dich auf, genau jetzt zügig etwas zu tun, dann ist das schon echt richtig fies, weil wenn du eh unter Dampf bist, im Stress und dann kommt das in dein Postfach und du liest vielleicht nur quer und deine Wahrnehmung ist geschärft auf Kritik, so ist es ja mal nun mal manchmal, dann bist du so, oh mein Gott, und machst es ganz schnell und dann ist auch noch hinterher dann... Ja, da fühlst du dich ja furchtbar, wenn du reingefallen bist, ne? Aber du sag mal, ich habe mal eine Frage.
Gerne.
Also so ganz konkret, weil ich habe da auch noch nicht so richtig der Weisheit Lösung gefunden. Was können denn Einzelpersonen tun, um sich gegen Social Engineering Angriffe wirklich zu schützen? Also was kann ich tun, ja, um mich zu schützen? Was kannst du jedermann raten?
Also ich würde sagen, also ich würde es mal ganz greifbar machen und dann wieder auf Headline-Ebene zurückkommen, wenn ich jetzt gerade das Thema Enkeltrick anschaue.
Ja.
Ich habe vorher erzählt, wie schnell es geht. Ich brauche eine 5-sekündige Aufnahme, da kann ich meine Stimme im Prinzip nachformulieren und kann über Voicify gehen und kann dann sagen und so, ich rufe meine Oma an und sag mir, es was Schlimmes passiert oder ich brauche dringend Geld, weil ich sitze im Urlaub fest und ich komme nicht weiter und so weiter und so fort, dann hilft es vielleicht einfach auch mal so ein Keyword zu benutzen. Also wirklich einen privaten Aspekt. Also wenn ich meine Oma anrufe, ich weiß total confused, aber ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dort ist es tatsächlich schon mal passiert und dort war dann die Überlegung, hey komm, schaff den Keyword. Also wenn ich anrufe, erste Instanz, Keyword.
Coole Idee.
Wenn du jetzt mich fragen würdest, wie kann man sich denn wirklich schützen Richtung Social Engineering? Ich glaube, das Thema Bewusstsein und Sensibilisierung schaffen. Und ich habe, das ist glaube ich nicht mein Wortlaut, ich habe das mal in einem guten Buch gelesen, dieses Thema CLU, das steht für konstant lernen und wachsen. Und ich glaube, und ihr habt es vorher auch schon richtig geteasert, das Thema Cybersecurity. Da bilden sich ja auch viele IT-Abteilungen ein. Ja, wir haben doch eine Einheit, die nennt sich Cybersecurity und die ist dafür verantwortlich. Und bei dem Thema Social Engineering geht es halt um so viel mehr. Also es geht um so viel mehr. Es geht um den Faktor Mensch und der Faktor Mensch ist einfach das absolut schwächste Glied in der Sicherheitskette. Und ich glaube, es helfen regelmäßige Schulungs- und Trainings, Informationskampagnen, aber auch wirklich in einem Unternehmen ganz greifbare Beispiele. Also wirklich ganz, ganz greifbar, dass man wirklich einfach auch mal so ein Deepfake-Video mal wirklich echt exemplarisch aufmalt oder so eine Phishing-E-Mail exemplarisch aufmalt. Und dann halt, also dann geht es dann halt weiter mit anderen Komponenten, wo ich jetzt beliebig ausschmücken könnte.
Da ist mir auch gerade eine Idee gekommen, du hast dieses Voicify gesagt. Eigentlich wäre es doch auch wirklich gut, weil wir sind ja hier, Nermin und ich, die größten Verfechter von erfahrungsbasiertem Lernen, weil das ist das, was du fühlst und dir merkst und damit auch abspeicherst.
Ja.
Und eigentlich müssten wir alle auf dieses Voicify, was du gesagt hast, gehen und mal unsere Eltern anrufen. Und zwar jetzt gerade so, dass ja nichts passiert. Wahrscheinlich werden sie es nicht merken, vielleicht auch doch, dann können wir beruhigt sein. Und wenn doch, dann kann man nämlich genau so, schau, das ist heute möglich. Ich weiß, das ist verrückt, aber es ist möglich und deshalb ein Codewort. Ja. Also nicht nur das Codewort, sondern einmal die Erfahrung machen lassen oder auch in Unternehmen, ja, aus den Abteilungen, dass Leute, ja, fish a friend, call a friend, was auch immer, Kampagne ja. machen ja. und sagen so, wir machen das jetzt mal. Ja. Und dann kommt dieses ganze Gefühl und das ist wie mit der Herdplatte. Wir können alle sagen, fass da nicht ran, bis ich nicht selber einmal diese Hitze gefühlt habe, werde ich das einmal probieren. Ich kenne keinen, der einfach nur drauf gehört hätte.
ich weiß nicht, ist das wirklich praktikabel? Weil jetzt mal wirklich mal, jetzt, wir kommen jetzt quasi alle so aus der Branche, aber wenn man jetzt einfach mal das mal wegdenkt und so den eben unsere Eltern, Großeltern, Freundeskreis, der nicht in dieser Branche ist. Ganz ehrlich, also Keyword, ich verstehe, dass das helfen könnte, aber in so einer persönlichen Situation denkst du nicht dran. Du kannst doch nicht permanent, und ich glaube, das ist so, dieses, wo diese Analogie mit der Herdplatte vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil diese Herdplatte ist ja überall. Auch wenn ich dieses Voicify, wenn ich das höre, wie unterscheide ich dann irgendwann mal, was ist jetzt echt und was ist nicht echt? Oder sehe ich jetzt überall nur noch Herdplatten und spreche mit niemandem mehr? Oder ich schicke jetzt nur noch Briefe, weil das weiß ich, dass es noch irgendwie ankommt und verzichte auf jegliche Digitales. Das ja. Erfahrungsgetriebene und dieses, ich bin vollkommen bei dir, wo du sagst, okay, es geht darum, dass wir hier dieses Verständnis, dieses Awareness, Verständnis dafür tatsächlich schaffen, was irgendwie möglich ist. Aber wenn wir daran landen, dass wir quasi nur noch skeptisch unterwegs sind und alles, was wir sehen, im Grunde genommen bezweifeln, gut, kann sein, dass sich die Gesellschaft in die Richtung entwickelt, aber ich find's schwierig.
Ich bin voll bei dir. Ich glaube so dieses, du sprichst auch tatsächlich auch Themen an, wie positives Mindset. Das ist ja auch, wie sehe ich tatsächlich die Welt und wie schaue ich, also wenn ich auch mit mir selbst rede, wie nehme ich mich selber wahr, das ist ja, das sind ja auch Artefakte. Ich glaube, wenn man aus dem Cybersecurity-Bereich kommt, da ist man, glaube ich, von der Grundstruktur immer ein bisschen misstrauisch, weil auch, also ich denke jetzt mal
schon ein bisschen kaputt im Kopf sein, sonst
wir haben den Knacks.
Aber ich meine halt zu wissen, wir haben uns ja vorher auch unterhalten, Cybersecurity geht hoffentlich auch in ganz vielen DAX-Unternehmen, hoffentlich auch in kleinen mittelständischen Unternehmen jetzt so weit, dass halt wirklich echt auch in das Personal investiert werden muss. Und ich bin voll bei dir. Was macht es mit den Menschen, wenn du jetzt tatsächlich so einen Vortrag evaluierst? Pass auf, Leute, wie leicht es eigentlich mittlerweile ist, so ein Deepfake-Video zu kreieren. Über euch. Crazy. Also das, du schockst ja die Leute richtig.
Ich war selber geschockt. Ich bin ja in der Industrie und mache das eine Zeit lang und ich bin AI-Freund, das kann man sagen. Aber ich habe tatsächlich dieses so ein Selbstexperiment gemacht und tatsächlich halt meine eigene Stimme aufgenommen und dann irgendwie Prompts geschrieben, um Texte vorzulesen, die mit meiner Stimme kommen. Und ich selber weiß, mein Hirn weiß, dass ich das gerade gemacht habe. Mein Hirn hat trotzdem Schwierigkeiten zu unterscheiden und zu sagen, okay, du hörst dich, du erkennst dich wieder. Du weißt aber auch gleichzeitig, das ist nicht das, was du sagen wolltest oder das hast du nicht gesagt, aber du hörst dich selber. Das alleine für mich war das schon schwierig, um jetzt in einem weiteren Wort zu sagen, es war schwierig, das irgendwie zu verarbeiten. Und ich habe es meiner Frau vorgespielt, die hat es auch nicht unterscheiden können. Es klang so, wie es ist, gerade so kürzere Textabschnitte oder ähnliches. Nichtsdestotrotz bleibt immer so die Frage, was mache ich damit? Wie kann ich jetzt meiner Frau erklären, du, das nächste Mal, wenn du meine Stimme hörst, kann sein, dass ich es nicht bin.
Aber ich muss da einmal so, es juckt mich so richtig, weil das ist so, du hast ja recht, ne? Wenn wir sagen so, wir können nicht immer misstrauisch sein. Aber du hast, ich glaube, es war die erste oder zweite Folge, Nermin, da hast du gesagt, es gab ganz lange eigentlich nicht wirklich was Neues mit der Technologie. Aber jetzt ist das anders. Und da merke ich auch immer, wie ich auch sehr stark in dieses ethische Thema komme mit diesem AI. Also was ist jetzt eigentlich der Nutzen? Und das ist jetzt wirklich wirklich hoch, auch politisch auch. Also was ist der Nutzen, solche Möglichkeiten völlig unreguliert freizugeben? Mhm. Weil wir haben jetzt eine digital, also sehr affine junge Leute, also die da sind, die probieren das aus. Ich gehe mal so in Kinderschuhe, ja, der Schulhof, haha. Mhm. Ich verarsche die jetzt und Mobbing, ne, das Thema. Und nehme die Stimme von der großen Liebe und schicke das dahin mit hier, ich liebe dich auch. Einfach mal so kurz fühlen, so Und das ist alles so einfach. Und ich merke richtig, ich finde schon, du hast recht, Nermin, die Herdplatte ist überall, aber digital ist auch überall. Ich habe sogar digital immer am Mann und nicht nur temporär, wenn ich in der Küche bin. Das ist immer bei mir. Und diese... Also mich treibt das richtig um, weil ich liebe Fortschritt, ich liebe Innovation. Ich finde das alles toll, aber wenn ich das gerade alles wieder höre, was da alles anwirkt, die perfekte Phishing-Mail, die Kopie, die Sachen da rausfinden, ich kann das alles schreiben lassen und dann sage ich ChatGPT einfach oder WarmGPT, wie du auch gesagt hast, fand ich auch krass, als ich das gesehen habe. Mhm. Also das ist einfach frei verfügbar für jeden, so. Alles klar, aber dann kann ich wieder sagen, na gut, ein Messer ist ja auch theoretisch überall verfügbar. Es ist ja Gott sei Dank nur eine Minderheit, ne, die das nicht macht. Aber trotzdem, ich finde das echt, das treibt mich richtig um. Also das ist so, ja, weil das so leicht ist. So leicht. Das ist keine Hürde.
Bin ich absolut bei euch. Man kann sich ja auch mal die Frage stellen, das Thema GenAI, AI an sich, ist ein Thema, wo gekommen ist, um zu bleiben.
Ja.
Und was ich aus meiner subjektiven Sicht, oder ich würde auch mal gern die Frage stellen, auch an die Zuhörer, dass sie sich vielleicht einfach mal selber challengen, vielleicht auch innerhalb der Organisation. Habt ihr denn euer C-Level oder eure Mitarbeiter ausreichend geprüft, um höchstmögliche Sensibilisierung bezüglich dem Thema GenAI Cybersecurity zu erreichen? Was bedeutet denn überhaupt so ein EU Artificial Intelligence Act? Und also welche Top 5 Risiken habe ich denn tatsächlich in meinem Business etabliert, um tatsächlich daraus resultierend risikomindernde Maßnahmen abzuleiten, um das Business zu enablen? Weil ich glaube, also heutzutage jeder von euch, wenn er eine PowerPoint macht, wie schnell kann ich mittlerweile ein Bild kreieren? Das ist ja super schnell mittlerweile, also total genial. Oder ich brauche irgendwie kurz eine top formulierte E-Mail. Oder ich habe irgendwie ein Business, habe ich ein Problem und ich kriege so die ersten top 6 Stichworte, worauf ich mich fokussieren muss. Also ich könnte es mir nicht mehr wegdenken. Aber auf der anderen Seite, jede Technologie hat halt diese Gefahren und Risiken. Und ich glaube, dort muss man sich einfach echt, ich glaube, von C-Level über Mitarbeiter, über die ganze Management-Riege hinweg oder auch im privaten Umfeld, ich glaube, dass Social Engineering und GenAI nochmal ganz andere Faktoren in der Zukunft auslösen muss. Wenn man jetzt nur von dem ersten Chatbot ausgeht, wie der tatsächlich war und wo wir uns jetzt die letzten Jahre hinentwickelt haben, ich war fassungslos. Also, mit was für einer technologischen Bandbreite wir vorangehen. Ja, Norman, sorry.
Nee, es ist, wir hatten ja mit einem den vorherigen Folgen ja eben genau dieses Thema auch gesagt, die AI ist hier zu bleiben, das wird nicht weggehen oder sonst irgendwas. Kann natürlich sein, dass natürlich, weil es jetzt überall ist und so viel Derivate ist, dass immer mal diese Blase vielleicht dann auch platzt. Prinzipiell, aus meiner Sicht, ist das so die Atombombe, die Erfindung. Also es ist etwas da, was ein unheimlich großes Potenzial hat. Wir wissen, dass wir, keine Ahnung, Atomenergie auch für was Gutes nutzen können, aber wir wissen im Grunde genommen auch, dass wir es für was ganz Blödes tun können. Und das ist das, was mich echt so, und ich jetzt schon bereue, dass der Podcast immer nur eine halbe Stunde ist, weil ich habe so viele Fragen im Kopf.
Ich habe auch noch, wir können ja ein paar Minuten überziehen. Das ist ehrlich so spannend.
Aber ich weiß nicht, was denkt ihr, warum ist das so, dass wir prinzipiell bei jedem technologischen Fortschritt, egal was es ist, grundsätzlich immer so aus dieser Angst herausacken? Wie gesagt, wir hätten AI nutzen können, um, keine Ahnung, Krebsforschung voranzutreiben, primär. Wahrscheinlich war es sogar involviert, wir wissen es halt nicht. Das ist ja das Problem, es kam auf einmal. Für viele kam es ja auf einmal. Mhm. So die in der ganzen IT und sowas sind, die wissen, okay, es gab hier sowas wie Machine Learning oder sonst irgendwas. Mhm. Es gab Algorithmen, gab es ja schon immer. Aber für viele war ja diese künstliche Intelligenz auf einmal da. Mhm. Und Das ist, glaube ich, ein Punkt, den du gerade gesagt hast, das mich gerade so ein bisschen getriggert hat. Warum kam das auf einmal so raus und so unreguliert und für alle zugänglich? Und ich glaube, ein Punkt ist eben tatsächlich, dass sie dieses Nutzen in der breiten Masse ja auch wieder nutzen, um quasi dieses AI-Ding ja wieder schlauer zu machen, weil halt Leute in der Masse es nutzen und damit ja auch ein Lernfaktor für die künstliche Intelligenz ja selber auch lieferst. Mhm. Aber primär ist es immer so, dass wir Angst haben und es irgendwie die Leute schneller adaptieren, für irgendwas Böses zu nutzen, als das teilzunehmen, um für irgendwas Gutes zu nutzen.
Aber weißt du was? Oh Gott, kann man das im Podcast? Doch, scheiß drauf. Also, das hat ja auch viel mit Geld und Wirtschaft zu tun. Also, wenn wir nicht mehr so viele Probleme haben, brauchen wir ja neue, um wieder Lösungen zu bauen, um wieder zu lösen und wieder Geld einzunehmen und diesen Wirtschaftskreislauf weiter zu befeuern. Das ist jetzt vielleicht eine sehr steile These, aber Fakt ist, das kommt raus. Und es gibt unfassbar viel Arbeit, einfach dadurch, dass das jetzt da ist. Das heißt, wir werden wieder Lösungen bauen müssen, Ideen haben, daran arbeiten und so weiter. Das heißt, das wird auch die Wirtschaft einfach wieder ankurbeln. Oder denke ich da ganz falsch?
Mit Sicherheit. Aber Manuel, wir haben dich ja jetzt hier so als Experten zu dem Thema. Mich würde es echt interessieren. Denkst du, dass wir wirklich in der Lage sein werden, dieses Thema mit künstlicher Intelligenz, Nutzung, ich will nicht sagen regulieren, weil regulieren klingt immer politisch. Und ich glaube, wir können, zumindest von unserer Politik, glaube ich, jetzt hier keine Regulierung dafür erwarten, die wirklich greift. Aber dass wir es irgendwie gesellschaftlich hinbekommen, dieses Thema sinnvoll zu nutzen irgendwann mal. Also sinnvoll im Sinne, gesellschaftlich sinnvoll zu nutzen, so wie, keine Ahnung, Einsatz von AI in der Medizin oder im Recht der Justiz oder wo man tatsächlich ja so eine Art Unabhängigkeit wahrt. Kann man so eine Unabhängigkeit tatsächlich irgendwann mal erwarten, dass wir da hinkommen und sagen, okay, das ist etwas, wo wir durchaus dem vertrauen?
Ich stelle jetzt mal, also für mich die Frage, was ist, wenn wir es nicht tun? Also was ist wirklich, wenn wir es nicht tun? Du hast vorher dieses Thema Krebsforschung oder Hautkrebs-Screening, da wird es ja tatsächlich schon echt erfolgreich eingesetzt. Es gibt so viele tolle Projekte, wo GenAI wirklich echt sichtbar wird, wo wir wirklich GenAI auch in naher Zukunft brauchen. Also wir brauchen diese Systeme. Und ich hoffe es zutiefst, dass wir es hinbekommen, vor allem auch in Deutschland, in einem stark regulatorischen Land. Das muss man ja auch wirklich genau so sagen, dass wir tatsächlich, wo auf der einen Seite das Thema Datenschutz und Datensicherheit eine elementar wichtige Rolle spielt, einmal dieses Thema Transparenz, aber auch dieses Thema Forschung oder Forderung von Forschung und Entwicklung zugelassen werden kann, damit sich auch die Menschheit wirklich auch nach vorne entwickeln kann. Also ich publiziere das jetzt mal wirklich echt vielleicht etwas provokant, aber ich glaube, ich sehe dahingegen auch wirklich echt einen elementaren großen Gamechanger drin, weil, und jetzt komme ich auf meine eigentliche Frage zurück, was ist, wenn wir es nicht zulassen? Also was macht es uns dann effektiver, effizienter? Also wenn ich mir überlege, wie viele Use Cases ich im geschäftlichen Umfeld schon dementsprechend daraus resultierend habe, dann denke ich mir so, wow, also das ist jetzt erst der Anfang, wo entwickelt sich das jetzt weiterhin? Und wir haben auch vorher über Ängste gesprochen, das macht natürlich auch was mit dem Faktor Mensch etwas. Weil viele denken sich halt in diesem Spiel, brauche ich denn, also werde ich denn dann überhaupt nochmal wahrgenommen? Also braucht es denn meine Arbeitskraft? Und ich glaube, da müssen wir auch Klarheit schaffen. Voll. Und ich glaube, wir müssen so viel Klarheit schaffen auf allen Ebenen. Also das ist echt unglaublich. Gerade auch dieses Thema, wie gehen wir jetzt mit dem Thema Datenschutz und Datensicherheit um? Also wie können wir sicherstellen, dass die Daten für das Training der GenAI so verwendet werden, dass sie im Einklang mit unseren Datenschutzgesetzen stehen? Dann aber auch klar formulieren, also eine Transparenz schaffen in der Organisation, klar formulieren oder kommunizieren, wann und wie GenAI eingesetzt wird und User auch darüber informieren, dass sie halt auch möglicherweise mit KI-generierten Inhalten interagieren. Also wenn ich mir auf LinkedIn tatsächlich ab und zu die Posts durchlese, Da denke ich mir, oh, hat es eine ChatGPT erledigt? Und viele claimen das auch tatsächlich, dass sie unten dann hinschreiben, generated by ChatGPT, finde ich jetzt auch tatsächlich cool. Die Frage ist, also wenn wir uns zu dritt jetzt mal so schön zusammensetzen, wo soll es tatsächlich hinführen? Und ich hoffe es zutiefst, dass es tatsächlich Geschäftsfelder gibt, wo uns das Thema künstliche Intelligenz wirklich nach vorne befördert, auch unter anderem im medizinischen Umfeld, weil da brauchen wir es. Da brauchen wir es so stark. Und einen anderen Bereich, und aber auch zusätzlich tatsächlich die Regulatorik haben, dass gewisse Daten und Informationen nicht ins World Wide Web gehen. Ja. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das tatsächlich echt in der Zukunft ausschauen wird, mit den ganz vielen Angriffen, wo wir jetzt tatsächlich ausgesetzt sind in der Cybersecurity. Wie sicherst du so ein System ab in der medizinischen Branche? Also, das ist echt, das wird, glaube ich, echt zu einer sehr, sehr großen Fragestellung.
Ich hätte da wirklich eine provokative Meinung dazu. Ihr könnt mir zustimmen oder auch nicht. Ich finde, dass es so diese Masse an Leute zugänglich gemacht wurde, war ein Fehler. Wie gesagt, weil ich glaube, ich für eine sinnvolle Nutzung von künstlicher Intelligenz erstmal, sage ich jetzt mal, einen Reifegrad an menschlicher Intelligenz wirklich brauche, um es richtig zu nutzen. Wir müssen auf Bleicheflaschen immer noch draufschreiben, bitte nicht trinken. Wie kann ich dann von so jemandem erwarten, tatsächlich, dass er AI für irgendwas Sinnvolles nutzt, weil ich ihm quasi auf so normale, menschlichen, selbstverständlichen Risiken ja immer noch darauf hinweisen muss, dass man Bleiche nicht trinken sollte oder Messer nur für seinen Verwendungszweck nutzt. Wie kann ich das tatsächlich erwarten, dass sie KI sinnvoll nutzen? Und wir haben ja Beispiele von jüngster Vergangenheit von der KI des größten Suchmaschinenanbieters, die ja wirklich irgendwie Tipps Leuten geben, die zu, keine Ahnung, Vergiftungen führen, weil du kannst ja mal hier, bevor du irgendwie, ich weiß gar nicht, was das exemplarische Beispiel war, aber es wurde ja tatsächlich empfohlen, irgendeine Chemikalie irgendwie zu sich zu nehmen, damit man das irgendwie löst. Wie gesagt, wir wissen ja. Phishing und Social Engineering, wir wissen ja immer noch, gibt ja Statistiken, sagt, jeder Zweite klickt auf so einen Link, wenn jeder Zweite den Rat dieser AI folgt, gut, dann haben wir das Thema der Überpopulation der Welt dann auch reguliert irgendwie, wenn die Leute anfangen, sowas zu folgen, aber ich finde, das ist tatsächlich ein Fehler gewesen, es allen zugänglich zu machen, und ich finde, man hätte es dosierter in der Forschung oder tatsächlich halt dann in irgendwie bestimmten Gruppen von Leuten, die irgendwie das fachlich, sachlich irgendwie nutzen können, bevor man es der großen, breiten und zum Teil, muss man sagen, dummen Masse zur Verfügung stellt.
Lass mich da mal anknüpfen, ganz kurz noch. Dann brauchen wir ja, und dort habe mich auch, ich habe mit der Eva vor 3-4 Wochen drüber, oder nee, das war glaube ich länger her, ich glaube 8 Wochen sind so her, und dabei hat sich ja im Prinzip, und Wie fangen wir das jetzt wieder ein? Und ein Kollege von mir und ich, ein Partner, die haben gesagt, das Thema Gen AI ist gekommen, um zu bleiben. Der Slogan haben wir für uns gesagt, das ist ein Thema, wo wir glauben, das ist nicht mehr wegzudenken. Und wenn du heute tatsächlich in die Welt schaust, sehe ich wenig Gen AI Cybersecurity Schulungen oder Trainings. Und dort sind wir wirklich echt reingegangen und haben gesagt, wir brauchen so ein Ding. Und ich habe mit der Eva auch mich dementsprechend schon drüber unterhalten. Und wir haben tatsächlich eine Masterclass ausgerufen. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber die hat vor 8 Wochen gestartet. Und das war dann echt wirklich etwas, wo wir gesagt haben, wir wollen mehr sensibilisieren. Wir wollen ein Training schaffen, eine Masterclass, wo du kein theoretisches Blabla bekommst. Ja, theoretisches Wissen braucht jeder. Aber auch wirklich mit fundamentale Elemente rauskommst, wo du im Prinzip dich als erstes besser machst, aber auch die Company wirklich besser machen kannst. Und dort ist zum Beispiel 2 Booster, und dann bin ich auch schon fertig, das Thema C-Level Briefing, also wie enable und empower ich das C-Level, um höchstmögliche Sensibilisierung zu bekommen, und was muss denn überhaupt zum Beispiel in einer Risikoanalyse drinstehen, um tatsächlich im Gen-AI-Umfeld zukünftig erfolgreich zu sein.
Voll. Und
ich hoffe zutiefst, das sensibilisiert den einen oder anderen, weil ich habe immer die Warnung, auch wenn ich mit anderen Companies gerade spreche, du, das Thema Gen AI ist das Buzzword schlicht hin und alles wird erneuert und wir machen fancy Dinge und Use Cases. Aber wenn man wirklich mal unter die Motorhaube schaut, ist es denn wirklich so? Also ist es denn wirklich so, dass es wirklich eine Effizienzsteigerung gibt? Und wie muss ich die Daten und Informationen schützen? Wie muss ich denn fundamental rangehen, damit ich wirklich das Thema GenAI, Cybersecurity ordentlich in die Unternehmen reinbringe? Das wäre für mich, glaube ich, so ein Ansatz. Ja, gern.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Manuel, weil also wir brauchen Leute wie dich, die das Thema nach vorne treiben. Und definitiv, ich würde auch sehr gerne, vielleicht kannst du das mit uns teilen, in die Shownotes für unsere Zuhörer packen, einen Link zu den Seminaren, die du machst, weil das ist wichtig. Befähigung, Education. Und deshalb, ich feiere das, dass du das machst. Das ist richtig cool.
Du hast ja auch den Push gegeben.
Ja, wir brauchen das. Wir brauchen Unterstützung. Und wir Menschen müssen einfach Menschen haben, die, ja, wir müssen uns unterstützen. Ja, es ist hier das Zeitalter gerade der Gemeinschaft. Also man sagt, zusammen ist man stark. Und das hier ist genau sowas. Wir müssen da alle zusammenhalten und uns supporten. Und deshalb, das ist großartig. Und wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war super spannend. Es hat ganz viel Spaß gemacht.
Es hätte stundenlang so weitergehen können.
Ja, ne?
Freue mich riesig, dass ich dabei sein dürfte. Dankeschön.
Ja, so gerne.
Danke für deine Zeit, wirklich.
Ja, Mensch, also ihr Lieben, vielen Dank auch für eure Zeit. Liebe Hörer, schaut in die Shownotes. Dort findet ihr diverse Informationen hier nochmal zusammengefasst aus unserem Podcast und schaut auf www.cyberwellness.io nach. Dort findet ihr auch, könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Und allen eine schöne Woche.
Schöne Woche, vielen Dank. Manuel,
danke.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.